Ja, wir haben eine neue Losung für dieses Jahr und diese Losung kommt aus Lukas 6, 36 und geht um das Thema Barmherzigkeit. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und ich muss euch sagen, das Erste, was mir dazu einfiel, war dieses Foto, was ich gemacht habe im letzten Urlaub. Man glaubt es kaum, wir waren in einem kurzen Zeitfenster, wo man ja auch mal Deutschland verlassen konnte. Und da waren wir am Luganer See und wenn man dann abends so sich hinsetzte, dann kam so Teilchen vorbei. Und das war irgendwie gar nicht angenehm und ich hatte extra schon vorsorglich, hatte ich so ein Gerät mitgenommen, nennt sich Bug Zapper. Und das hat so elektrische Drähte und dann kann man also in der Luft dem ein Ende bereiten in dem Sinne. Nur die Frage, die mir aufkam, ist, wie barmherzig bin ich da eigentlich unterwegs? Weil das Ergebnis war das, dass ich in aller Seelenruhe dann sozusagen dieses Ergebnis auch fotografisch festhalten konnte, weil es hat sich nicht mehr bewegt. Ich habe ein anderes Foto im Internet gefunden. Da gibt es ja wunderbare Internetseiten mit Fotos und da hat jemand anscheinend war deutlich barmherziger unterwegs. Der hat sozusagen sich stechen lassen und während dieser Zeit dann ein Foto gemacht. Also das würde mir nicht passieren. Aber ich fand es trotzdem hochinteressant, auch zu sehen, wie dann so wirklich dieser Rüssel da, man sieht, wie da getrunken wird. Aber die Frage ist, ist das jetzt die Barmherzigkeit, die von uns da verlangt wird, die beschrieben ist mit seid barmherzig? Und das war die Frage, der ich auf den Grund gehen wollte, wo ich euch auch gerne heute mitnehmen möchte. Und was man dann als guter Theologe als erstes anfängt, man guckt mal, was steht im Originaltext drin und da ist dieses Wort Euktirmon im Griechischen für Barmherzigkeit. Okay? Nächste Stufe ist dann, wo kommt das überall in der Bibel vor, was wird damit gemeint, wie sieht das aus? Und das sieht etwas dünn aus, denn das kommt im Neuen Testament dreimal vor, dieses Wort. Nämlich zweimal in der Lukasstelle und dann noch einmal irgendwo in Jakobus und irgendwie fange ich jetzt nicht so viel damit an, dass ich sage, ich kann da mehr rausholen. Also, nächste Stufe, Wörterbücher. Guckt mal in die Wörterbücher und dann sieht man da mitleidig, barmherzig, mitfühlend. Und das ist schon mal ganz interessant, weil das zeigt etwas, dass man sich sozusagen von seiner Seite auch auf die andere Seite bewegt. Das Mitfühlen, Mitleiden. Ich sehe, wie geht es meinem Gegenüber? Ich mache da etwas mit. Nun, auch eine interessante Sache in Kommentaren, was ich gefunden habe, war, dass auf eine entsprechende Stelle in Römerbrief noch verwiesen wurde, 9,15. Da geht es um dieses Thema, dass Paulus die Frage stellt, ist Gott ungerecht? Vielleicht könnte man auch sagen, ist Gott unbarmherzig in den Fällen, wo er den einen Gnade schenkt, dem anderen nicht. Und hier wird das Beispiel von zwei Brüdern, zwei Zwillingsbrüdern genommen, von Jakob und Esau, wo er den einen sozusagen erhebt, erwählt, ihm gnädig ist und den anderen eigentlich verwirft. Und da kann man sich natürlich die Frage stellen, wie geht er damit um? Und seine Antwort darauf ist, ich gebe dem Erbarmen, dem ich es geben möchte, dem ich das will, und mein Mitleid auch dem, dem ich das will. Gott ist da schon in gewisser Weise souverän und es zeigt auch, dass es Grenzen gibt. Dass es Grenzen des Erbarmens gibt. Dass Erbarmen nicht heißt, ich lasse einfach alles zu, ich lasse alles mit mir machen. Nun, das hilft uns aber alles noch nicht, um jetzt irgendwie genauer zu etwas zu kommen, was ist da gemeint. Und dann ist ganz wichtig in der Bibel, und das ist eine gewisse Gefahr bei den Losungen, wo wir uns immer in Acht nehmen müssen, dass wir Bibelverse nie aus ihrem Kontext, aus ihrem Rahmen, in dem sie gesagt werden, genommen werden dürfen. Das merkt man auch ganz normal in der Presse im Alltag, wenn irgendwo jemand zitiert wird, dann kann das plötzlich in eine andere Richtung gehen und dann entsteht die Diskussion, so habe ich das aber nicht gemeint, das war in dem und dem Zusammenhang. Das heißt, es ist immer sehr wichtig zu schauen, wo steht das drin und dann es nicht nur, wenn man etwas nicht versteht, es bei den einen Vers zu belassen, sondern da drum rumzuschauen. Das wollen wir jetzt tun. Und dann gehen wir in den Kontext von Lukas 6, 31 bis 36, das ist also das, was davor steht. Weil eigentlich dieser Vers ist wie ein Resümee aus dem, was davor kommt. Und das geht los mit einem ersten Satz, behandelt alle Menschen so, wie ihr von ihnen behandelt werden wollt. Das ist, finde ich, sehr verständlich. Das kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Und es gibt einen berühmten Aufklärer in unserer deutschen Geschichte, Immanuel Kant, der hat das in etwas andere Worte auch sehr schön gefasst, kam zu dem gleichen Schluss. Ich zitiere ihn nicht wortwörtlich, aber es geht so ungefähr in die Richtung, das heißt, dass das Benehmen, was wir tun, nach der Richtlinie, wie wir uns verhalten, er spricht dort von einer Maxime, dass das so sein sollte, dass wir daraus eine Gesetzmäßigkeit für alle Menschen machen können. Sprich, ich sollte mich so verhalten, wie ich sagen kann, dieses Verhalten wäre auch okay, wenn alle Menschen, die es gibt, sich so verhalten. Und das kommt ja mit dem eigentlich sehr nahe. Behandelt alle Menschen so, wie ihr von ihnen behandelt werden soll. Ich finde den etwas verständlicher als das, wie Immanuel Kant es ausgedrückt hat. Aber interessant, dass Menschen, die sozusagen rein vom Verstandesdenken kommen, auch eigentlich das zu dem Ergebnis kommen. Und dann gibt es erstmal ein paar Beispiele sozusagen für, ich sage jetzt mal in Gänsefüßchen, normales Verhalten. Normales Verhalten ist, ich gebe dir, du gibst mir. Das ist wie Physik. Ja, ich drücke hier auf den Boden und der Boden drückt mit gleicher Kraft zurück. Zum Glück, weil wenn er das nicht tun würde, dann würde ich hier runtersinken. Also das ist Aktio gleich Reaktio, ein physikalisches Prinzip. Das ist uns sehr vertraut. Und so verhalten wir uns teilweise auch untereinander. Gibst du mir etwas, gebe ich dir etwas. Das passiert auch sehr viel in der Politik nach dem Motto, ich stimme dir in dem zu, wenn du mir in etwas anderem zustimmst. Das ist so ein Handel. Und da sagt Jesus ganz krass, das machen auch die Sünder. Das ist ganz normal. Und er gibt weitere Beispiele. Wenn ihr nur denen Gutes tut, die euch Gutes tun, welche Anerkennung habt ihr dafür verdient? Das machen auch die Sünder. Nichts Besonderes in dem Sinne. Und so geht er weiter. Wenn man etwas leiht und man ist sicher, dass man es zurückbekommt, dann ist das sozusagen normal. Dieses Ganze würde ich zusammenfassen mit dem Begriff, das ist nichts anderes wie ein Tauschhandel. Und das machen wir tagtäglich. Wenn wir etwas einkaufen, ist das ein Tauschhandel. Nur dass wir heute nicht mehr Waren tauschen, sondern wir tauschen Geld gegen etwas, was ich bekomme oder umgekehrt, wenn ich etwas verkaufe. Und das mache ich überall. Da frage ich nicht, ist derjenige barmherzig oder nicht, sondern das ist ein ganz klarer Deal, den schließe ich ab. Normale Sache. Und sollte ich dagegen verstoßen, dann gibt es im Extremfall Inkassobüros oder es wird was gepfändet. Dann wird das schon Ganze sehr unbarmherzig, weil hier muss das erfüllt werden. Es gibt keine andere Sache in diesem Prinzip. Und jetzt kommt das Besondere. Ihr aber sollt. Und das finden wir in der Bibel recht häufig, auch in der Bergpredigt. Ihr habt gehört das, ... Ich aber sage euch, jetzt sage ich euch, wie ist das gemeint? Und hier genauso, ihr aber sollt. Und dann kommen sehr herausfordernde Statements, nämlich gerade eure Feinde lieben. Etwas, was jetzt nicht unbedingt ist. Wenn jemand mir feindlich gesinnt ist, dann reagiere ich eigentlich anders. Dann reagiere ich eher wie bei der Mücke und hol den Backsepper raus. Ihr sollt Gutes tun. Ihr sollt leihen und euch keine Sorgen darüber machen, ob ihr es zurückkommt. Dahinter steckt für mich ein gewisses Prinzip, und zwar ein Prinzip, dass ich bereit bin, ein Risiko einzugehen. Ein Risiko einzugehen, dass ich etwas verliere. Könnte man jetzt sagen, das ist schon fast wie Börsenspekulation, da gibt es das ja auch, aber bei der Börse hofft man ja, dass man etwas gewinnt. Hier in dem Sinne, wenn ich jemand etwas Gutes tue, kann das auch sein, es ist wirklich ein One-Way, in eine Richtung nur. Es ist ein Geschenk und ich rechne nicht damit, ich brauche auch das nicht, dass ich etwas dafür bekomme. Es ist kein Tausch, es ist in eine Richtung etwas tun. Ich riskiere sogar, wenn ich etwas leihe, wo ich eigentlich sage, ich hätte schon gern zurück, aber ich gehe das Risiko ein, dass ich es zurückkriege oder dass ich es zurückkriege in einem etwas anderen Zustand. Eine Freundin von mir hat mal ihr Auto verliehen und hat es auch in einem etwas anderen Zustand zurückbekommen, dass es dann sozusagen nur noch entsorgt werden konnte. Dafür gibt es dann auch manchmal zum Glück Versicherungen. Und dann macht er Jesus weiter und sagt, wenn ihr das macht, dass ihr dieses Risiko eingeht, dann wartet eine große Belohnung auf euch, denn ihr handelt als Kinder des Höchsten, als Kinder Gottes. Also gibt es doch irgendwie eine Belohnung, ganz interessant. Nur ist das Interessante, dass hier auf der Erde, wo wir leben, da erfahren wir nicht unbedingt eine Gegenleistung. Wenn wir gütig gegen Undankbare und Böse sind, die sagen, okay, ich nehme das, aber interessiert mich nicht weiter. Das heißt, Das sind zwei Sachen, die für mich daraus sprechen, dass ich ein Risiko eingehe, etwas zu verlieren. Und das Zweite, dass ich nicht darauf aus bin, eine Gegenleistung für das zu bekommen. Das ist für mich das Resümee aus diesem Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Nun wird ja dieses Gleichnis gesetzt, wie euer Vater, wie Gott barmherzig ist. Das Interessante ist, dass mit diesem Begriff Vater heute, wenn wir Väter sehen, wie sie auch sich teilweise falsch verhalten, dass man natürlich da ein falsches Bild kriegen kann. Aber hier ist sozusagen wirklich von dem Idealmodell eines Vaters gesprochen. Wobei, muss ich auch wirklich dazu sagen, es wird hier in der Bibel dann vom Vater gesprochen, aber es heißt ja auch, Gott liebt euch wie eine Mutter, die ihre Kinder liebt. Also man könnte da auch Mutter einsetzen, in beide Richtungen, in positive wie in negative Richtung. Aber bleiben wir jetzt einfach mal hier beim Text, wie euer Vater barmherzig ist, wie Gott barmherzig ist. Und das Interessante für mich ist, dass ich glaube, das ist meine persönliche Überzeugung, dass Gott alles riskiert hat. Er hat sein ganzes Sein in die Waagschale geworfen, um uns zu retten. Wie komme ich zu diesem Schluss? Das ist meine Theorie, da lasse ich gern drüber diskutieren, das kann ich nicht biblisch fundiert fertig machen, aber es ist ein Bild, worauf ich sozusagen für mich persönlich gestoßen bin, was meine Überzeugung ist. Und das ist nämlich, wenn wir uns anschauen, Gott als trinitarischer Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, ein Gott, das ist eine Einheit in Herrlichkeit und das ist Gottes Sein, der ich bin, wie er sich vorstellt. Diese Einheit, dieses Einssein. Und nun haben wir gerade Weihnachten gefeiert. Und was passiert zu Weihnachten? Gott wird Mensch. Dieses, wie immer man das jetzt verstehen soll, das ist ohnehin, die ganze Trinität ist ja relativ komplex zu verstehen, aber nehmen wir das einfach mal als Modell. Irgendetwas von Gott haben wir auf der Erde. Und Jesus sagt sogar, wer mich sieht, sieht den Vater. Also haben wir Gott auf der Erde in seinem Sohn, Jesus. Das heißt aber, irgendetwas ist mit dieser Trinität anders. Jesus wurde Mensch. Er war vorher anders. Er erniedrigte sich, wie wir in Philipper sehen. Also etwas an dieser Trinität wurde plötzlich erweitert oder wie man das auch immer sehen soll, es wurde verändert. Und dass Jesus ganz Gott und ganz Mensch ist, macht ihn in seiner Menschlichkeit auch anfechtbar für Sünde. Aus meiner Sicht, Jesus hätte sündigen können. Es gibt die Vertreter, die sagen, war alles abgekartetes Spiel, Jesus wusste, dass er aufersteht, er war konnte gar nicht sündigen, überhaupt kein Risiko dabei. Das sage ich, nein, das ist nicht mein Bild. Wenn er wirklich Mensch war, war er wie wir, war er den gleichen Anfechtungen, den gleichen Problemen ausgesetzt. Er hat geweint, er hat gelacht, er hat geschlafen, er hatte all das, was wir auch haben. Er hat gelitten. Insofern wäre er aus meiner Sicht genauso fähig gewesen zu sündigen. Was wäre aber passiert, wenn Jesus gesündigt hätte? Was wäre mit der Trinität gewesen? Wäre da nicht ein Risiko gewesen, dass Gott in seinem Sein nicht mehr ist, wenn das passiert? Das ist für mich einfach, ohne dass ich das jetzt genau beantworten kann, ist aber für mich ein unglaubliches Risiko, das Gott sich ausgesetzt hat in seiner Existenz, in seinem Sein, in dem ich bin, dieses voll in die Waagschale zu legen, ohne Gegenleistung. Denn das Ganze ist passiert, bevor irgendjemand von uns geboren wurde. Wir haben nicht darum gebeten. Das ist alles schon erledigt. Alles passiert, ohne unsere Gegenleistung. Wir haben nichts getan, wir konnten nichts tun, wir mussten nichts tun. Das alles mit dem Risiko des Verlustes und ohne Gegenleistung hat Gott getan in Jesus für dich, für mich. Und das finde ich das Enorme. Das ist diese Barmherzigkeit. Er hat alles gegeben, er hat alles reingeworfen, nur um dich und mich zu retten. Das ist für mich Barmherzigkeit. In diesen Begriffen, wie euer Vater barmherzig ist. Wenn man das jetzt nochmal zusammenfasst, dann ist es dieses Mitfühlende. Gott sieht unsere Not, Gott sieht unser Problem. Er sieht, dass wir uns selbst nicht von dem, in dem wir gefangen sind, befreien kann. Deswegen leidet er mit, er übernimmt unsere Strafe. Er geht da rein und löst unser Problem. Und er hat dieses Erbarmen, dass er uns das alles einfach schenkt, ohne Gegenleistung. Wenn man das alles sieht, denkt man eigentlich, toll, ich müsste als Christ, wenn ich das verstanden habe, hier nur noch jubelnd durch die Gegend hüpfen. Wie kommt es dann, dass ein Nietzsche sagt, die Christen müssten mir erlöster aussehen, bessere Lieder müssten mir singen, kurz gesagt, sie müssten irgendwie fröhlicher wirken. Also warum fühlt es sich manchmal nicht so an, dass wir sagen, eigentlich ist alles ganz toll, aber irgendwie, wenn ich hier lebe, ist irgendwie nicht so gefühlt alles so super. Und ich möchte euch da einfach mal ein paar Beispiele geben für sogenannte barmherzige Unbarmherzigkeit, was sich unbarmherzig anfühlt, aber eigentlich barmherzig ist. Ganz triviales Beispiel, durchfallen bei einer Prüfung. Wäre es barmherzig, wenn wir einfach sagen, du musst gar nicht in die Schule gehen, du musst nicht lernen, hier hast du dein Abitur, alles prima, prächtig. Weil du musst nicht durchfallen, es wäre ja unbarmherzig, dich durchfallen zu lassen, also du kriegst das einfach. Ich glaube nicht. Es geht ja darum, dass es eine gewisse Motivation auch gibt zum Lernen. Es geht darum, dass dieses Lernen letztendlich jemandem hilft, in unserer Gesellschaft bestehen zu können. Dort auch dann im Sinne einer Selbstversorgung tätig werden zu können. Also wäre es nicht unbedingt barmherzig, da auf die Prüfung zu verzichten. Aber durchfallen durch eine Prüfung ist jetzt auch nicht schön. Das fühlt sich nicht gut an. Anderes Beispiel, Sportwettkampf. Man will sich messen. Und natürlich ist es toll, irgendwo zu siegen, aber es kann eben nur einer die Goldmedaille kriegen. Wenn jeder die Goldmedaille kriegt, macht irgendwie auch dieser Sportkampf keinen Sinn. Zum Glück ist es beim Christentum nicht so, dass es nur eine Goldmedaille gibt. Da gibt es jede Menge, die den Preis bekommen können, wenn sie wollen. Aber nehmen wir einfach mal nur das Erwachsenwerden. Man sagt so schön, Kinder brauchen Grenzen. Es ist wichtig, Kindergrenzen zu setzen. Es wäre unbarmherzig, ein Kind einfach auf die Straße rennen zu lassen, wenn es noch nicht beurteilen kann, dass da Autos kommen. Dann muss ich das Kind stoppen und sagen, nein. Ja, aber mein Ball ist da. Ja, schön, aber da kommt ein Auto. Das heißt, da ist plötzlich, was im ersten Moment sich vielleicht unbarmherzig anfühlt, ich darf meinen Ball nicht hinterher, ist aber eine barmherzige Schutz, eine Rettung. Und letztendlich, wir werden in unserem Leben auch Grenzen erfahren, wo wir nicht drüber hinaus können. Und manche sind auch durchaus sinnvoll. Manchmal wollen wir es auch wissen und es hat auch manchmal den Effekt, dass wir merken, oh, ich kann ja mehr, als ich dachte. Also manchmal ist es auch gut, wirklich an die Grenzen ranzugehen, aber dennoch sind diese Grenzen auch schützend. Und dann noch ein ganz wichtiger Punkt, einfach nehmen wir mal jemand, der einer Sucht verfallen ist, ein Alkoholiker. Ist es barmherzig, einem Alkoholiker Alkohol zu geben? Nein, ist es nicht. Ich hatte mal diesen Fall selbst mit einem Alkoholiker und ich wusste, dass man da jetzt nicht so erbarmungsvoll mit umgehen darf, sondern dass er sein Problem erkennen muss. Aber das ist schwierig, weil man fühlt ja mit, man leidet mit ihm. Und da die richtige Umgangsform zu haben. Und ich habe dann jemanden geholt, den ich kannte, von einem Alpha-Kurs, der beim Blauen Kreuz arbeitet und habe ihn gebeten, ob er nicht mal kommen kann, dass wir mal ein Gespräch machen. Und er ist mit ihm in das Gespräch reingetan. Boah! So wie er mit ihm geredet hat, das hat mir wehgetan. Das hätte ich nicht gekonnt. Aber es war eigentlich das Richtige, um ihn wirklich darauf aufmerksam zu machen, wo sein Problem liegt. Und ich fand es hochinteressant. Ich lese ja im Moment dieses Buch, Lehrbuch Heilpraktiker für Psychotherapie. Und da fand ich diesen Satz. Es sollte immer erst versucht werden, den Klienten von einem Entzug zu überzeugen und eine Abstinenz zu erreichen, bevor andere Problemfelder angegangen werden. Hochinteressant auch beim Christentum. Du kannst noch so sehr mit jemandem diskutieren, ob Themen wie Sex vor der Ehe oder irgendwelche anderen Themen, die immer so als hochgradig christlich angesehen werden, ob die nun gut oder schlecht sind. Wenn er nicht glaubt, wenn er nicht an eine höhere Autorität irgendwie auch akzeptiert, wird er das unter Umständen für Quatsch halten. Und da bringt es nichts, dann in diese Diskussion reinzugehen. Es geht darum zu dem, warum gab es Jesus? Was ist eigentlich Ziel des Glaubens? Was steckt dahinter? Und dann, wenn er zum Glauben gekommen ist, dann wird er selbst mit Hilfe vom Heiligen Geist, mit Hilfe von Jesus, mit Hilfe von Erkenntnis, wird er finden, was in seinem Leben wichtig ist. Aber wenn du auf jemanden zugehst und sagst nach dem Motto, ja, hier gibt es so 600-700 Regeln und die musst du mal einhalten, das ist nicht der Weg. Das ist genau hier wie bei einem Süchtigen. Und letztendlich sagt ja Jesus, dass wir einer Sucht in der Welt unterliegen. Einer Sucht, nämlich mit einem Hang zu sündigen. Weil wir meinen, das ist gut. Und kurzfristig macht das vielleicht auch Spaß, langfristig nicht. Das ist das Kennzeichen von Sünden. Also ist es wichtig, dass wir auch, dass uns gezeigt wird, wo liegt unser Problem, dass wir genau an diesem Punkt sind, dass Gott uns sagt, da ist dein Problem. Du musst mir glauben, du musst mir vertrauen. Dann können wir den Weg weitergehen. Aber wenn ich da an einem Punkt zweifle, dann wird er mir auch klar machen, wo liegt mein Problem. Und das kann sich sehr unangenehm anfühlen. Ich möchte zusammenfassen, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Was heißt das in meinem Verständnis? Punkt 1, wir sollen mitfühlend sein. Wir müssen offene Augen, offene Ohren haben, um zu erkennen, wo bei anderem Leid vorhanden ist, wo etwas ist, wo wir dann eventuell uns auch mit hineingeben, im Sinne von mitleiden, mit den Weg gehen, mit einem Nachteil haben, ohne dass wir Gegenleistung haben und in richtiger Weise helfen, wie wir das tun, unter Umständen mit dem Risiko von Verlust. Das kann sogar bis hin zum Risiko gehen, dass eine Freundschaft, die ich mit jemand habe, durch einen Punkt, in dem ich ihm barmherzig helfen will und ihm klar sein Problem aufzeige, dass vielleicht sogar die Freundschaft gefährdet wird. Aber dass ich vielleicht sagen kann, ich kann diesen Weg nicht mitgehen. Oder genau umgekehrt, ich gehe diesen Weg mit, auch wenn es überhaupt nicht mein Weg ist und ich mache mich dreckig und sonst was, indem ich hier jetzt helfe, ganz primitiven Reifen zu wechseln. Aber dass ich ihn gerade wohl mitgehe und ich verliere vielleicht selber etwas dabei. Das ist nicht leicht, dieses zu entscheiden, was das Richtige ist. Und deswegen auch ganz wichtig als Ergänzung mit Weisheit und Verstand, dass ich in diesem beten kann und ich darf mir Experten holen. Gerade wenn ich im Moment lese, was es alles für Krankheiten bei Menschen gibt, nicht nur körperlich, sondern auch psychisch, dann werde ich ganz klein. Weil ich erkenne, ich kann das gar nicht so gut differenzieren. Und ich muss aufpassen, wo ich sage, da kann ich noch helfen oder ich muss es übergeben an jemand anderen. Und das ist wichtig und das dürfen wir auch. Und das ist kein Versagen, sondern ganz im Gegenteil. Das ist Weisheit, wenn ich sage, ich kann dir nicht helfen, ich gebe es ab im Gebet oder in einem Experten. Ich sage, ich schicke dich zu einem Arzt, ich schicke dich zu einem professionellen Psychologen, weil ich merke, da kann dir mehr geholfen werden, als ich in der Lage bin. Und das ist auch ein Selbstschutz. Denn, ganz wichtig, Barmherzigkeit, wir haben vorhin gesehen im Römer 9,15, es gibt auch bei Gott gibt es Grenzen. Und so darf es auch bei uns Grenzen geben der Barmherzigkeit. Dass wir sagen, Barmherzigkeit heißt nicht, ich darf mit mir machen lassen alles, was geht. Auch da darf ich Grenzen des Selbstschutzes machen, denn es heißt, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Da ist eine Waage drin. Und in diesem Sinne, wenn ich jetzt nochmal zurückkomme auf das vorherige Bild, dann darf ich auch mal eine Mücke erschlagen. Dann darf ich auch mal Grenzen setzen, auch Grenzen für mich, weil ich darf auch mir selbst gegenüber barmherzig sein. Ich muss mir selbst gegenüber barmherzig sein, weil ich darf auch mit mir selbst mitfühlen. Wie mit dem anderen. Dieses auch barmherzig sein gegenüber sich selbst, das wollen wir, werden gleich ein Lied spielen und da bitte ich euch dann auch alles vorbereiten für das Abendmahl, denn wir wollen dann, wie Henna schon gesagt hat, Abendmahl feiern. Und dieses Abendmahl ist auch eine Erinnerung an die Barmherzigkeit Gottes, dass Gott ans Kreuz ging. Wir erinnern uns seines Todes, wie er für uns gelitten hat, wie er für uns barmherzig ist. Und wenn er uns das alles gibt, dann dürfen wir auch barmherzig mit uns sein und mit dem Nächsten. Amen.